Die Lesung heute Abend könnt ihr auf euren Handzetteln finden. Die ist aus Lukas 10. Ich fange aber schon bei Vers 25 an. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen, deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und das Weitere ist auf euren Handzetteln. Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt 2 Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den 3 war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde? Fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso.
Gnade und Friede sei mit euch, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hat ein Problem. Die meisten Auslegungen, die man so zur Zeit hört und mitbekommt, bürden uns eine riesige Verantwortung auf. Geh hin und tu das Gleiche, sagt Jesus am Schluss. Kümmere dich um deinen Nächsten. Und in unserer Welt ist es nicht mehr ganz so einfach, wie das auf Anhieb klingt. Wir haben die Möglichkeit, im Stundentakt mitzubekommen, was in der Welt passiert. Von einer Katastrophe rutschen wir manchmal in die nächste hinein und irgendwie kommt in uns so ein Gefühl der Überforderung auf. Und gleichzeitig sagt unser christliches Gewissen, hilf, Jesus hat dich dazu berufen. Karl Barth, großer Theologe im letzten Jahrhundert, hat gesagt, wenn wir Bibel lesen, dann sollten wir das auf folgende Art und Weise tun. In der einen Hand haben wir die Bibel und lesen darin und in der anderen Hand haben wir die Tageszeitung, damit beides zusammenkommt. Ich finde das ein guter Gedanke. Nur bekommen wir auch hier wieder ein Problem. Wenn wir Zeitung lesen, lesen wir gerade Folgendes. Wir haben zurzeit Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen. Tausende Christen fliehen gerade aus Mosul. Und wer von uns erinnert sich eigentlich noch an den letzten Mai? Im letzten Mai ist Folgendes passiert. Wir hatten eine Schlammlawine in Afghanistan. Wir hatten 2 Erdbeben in Japan und in Thailand. Plötzlich verschwindet ein Flugzeug mit 239 Menschen. Und wir haben ein Fährunglück in Südkorea gehabt. Das alles ist erst 3 Monate her. Was wir schon wieder vergessen haben, ist für Tausende von Menschen immer noch Realität. Und das sehr, sehr schmerzlich. Oder berechnen wir es einfach mal runter. Wir müssen nicht in die große, weite Welt gehen. Wenn wir durch Leipzig laufen, besonders durch die Innenstadt, dann treffen wir einige Bettelnde am Straßenrand. Und jeder davon mit so seiner eigenen Geschichte. Ich habe vorher in München gewohnt und mich da mit einigen beschäftigt und auseinandergesetzt. Und 2 Geschichten mag ich euch gerade mitgeben. Der eine Bettler ist nach seiner 2. Scheidung so verschuldet, dass er erst seine Firma verliert und dann seine Wohnung. Und jetzt sitzt er dort und ist hin und her gerissen zwischen Angst vor den Banken, dass all das, was er sich gerade wieder erarbeitet, ihm so sofort wegnehmen, und gleichzeitig einer zutiefsten Scham, aufs Amt zu gehen und dort um Hilfe zu bitten. Weil er war ja mal der, der das Sagen hatte. Der nächste hatte die Hoffnung, für seine Familie eine bessere Zukunft zu bekommen. Deswegen hat er das Angebot angenommen, sich von Rumänien nach Deutschland zu transportieren lassen. 100 Euro schien da ein fairer Preis zu sein. Und er wollte dort arbeiten, seine Familie versorgen, hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht nachkommen. Und jetzt? Jetzt sitzt er am Straßenrand. Seine Arbeit ist Betteln und sein Arbeitgeber ist von der Mafia. Und anstatt seiner Familie zu helfen, hat er jetzt Angst, dass ihm irgendwas angetan wird, wenn er nicht Tag für Tag genug einnimmt. Und wir sehen das Tag für Tag, ob im Großen oder ganz im Kleinen. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter macht es uns irgendwie auch immer schwerer. Und es wird immer größer und immer erdrückender. Und Jesus sagt, der Samariter hat geholfen. Und jetzt geh hin und tu das Gleiche. Die 4 Biografien von Jesus werden unter anderem Evangelien genannt, also die guten Botschaften, die guten Nachrichten. Und die Frage ist, was daran ist die gute Botschaft, die gute Nachricht? Für den Bettelnden kann es eine gute Nachricht sein, wenn ihm geholfen wird. Und für uns, wenn wir die Geschichte lesen, ist das gute Nachricht, wenn wir plötzlich merken, es ist alles so groß und so viel und wir können es eigentlich nicht schaffen. Es gibt ein Wort, ich glaube, es gibt es nur im Deutschen, das heißt Weltschmerz. Und ich glaube, das ist das, was es beschreibt, wie es mir geht, wenn ich das zu nah an mich ranlasse. Ich merke, dass so viel in der Welt kaputt ist und passiert und gleichzeitig schmerzt es einen. Und komplementär dazu ist vielleicht ein Gottesschmerz, weil er sieht es genauso und er leidet mit und er kennt jede einzelne Geschichte. Doch was können wir tun? Mal ganz praktisch. Wir haben die Option, im Kleinen anzufangen und den Armen zu dienen und nicht mehr aufzuhören, so wie es Mutter Teresa gemacht hat. Und für sie hieß es, selbst in Armut zu leben und alles, was sie hatte, wegzugeben. Oder wir machen es wie Priester und Levit und sagen, ja, wir machen die Augen zu und schützen unsere eigene Seele davor, an diesem Schmerz zu zerbrechen. Oder wir fangen nochmal ganz von vorne an und gehen nochmal diesem Gleichnis nach und schauen, was für andere Auslegungen im Text es noch so gibt, also vom barmherzigen Samariter. Denn dieses Problem haben nicht nur wir heute, die Medien haben, die alles von der Welt mitbekommen, sondern auch schon unsere Kirchenväter. Unter anderem Augustin. Augustin, ungefähr 400 nach Christus gelebt, hat sich gedacht, das kann es doch nicht sein. Das muss doch noch mehr drin sein, außer jetzt bekommen wir so ein Stück Moral und Ethik von Jesus mit. Und Augustin hat eine Auslegung geschrieben, die ich euch gerne mal vorlesen würde. Augustin schreibt, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Damit ist Adam gemeint, als Repräsentant des Menschengeschlechts. Jerusalem, das ist jene himmlische Stadt des Friedens, aus deren Seligkeit er gefallen ist. Alles klar, danke. Ich fange noch mal bei Jerusalem an. Jerusalem. Oder ganz vorne, ja. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Damit ist Adam gemeint, als Repräsentant des Menschengeschlechts. Jerusalem, das ist jene himmlische Stadt des Friedens, aus deren Seligkeit er gefallen ist. Jericho meint den Mond und bezeichnet unsere Sterblichkeit. Denn er wird geboren, wächst heran, wird alt und stirbt. Oder, man kann es auch so rum übersetzen, geht auf, wird groß, wird wieder klein und geht unter. Die Räuber, das ist der Teufel und seine Engel, die ihn beraubten, nämlich der Unsterblichkeit. Und verwundeten ihn durch Überreden zur Sünde und ließen ihn halb tot liegen. Insofern nämlich der Mensch Gott verstehen und erkennen kann, ist er lebend. Insofern er durch Sünden hinschwindet und niedergedrückt wird, ist er tot. Und folglich wird er halbtot genannt. Priester aber und Levit, die ihn sehen, gehen weiter und bezeichnen das Priestertum und Dienst des alten Bundes, die nicht zum Heil nützen können. Samariter bedeutet Wächter und folglich wird der Herr selbst mit diesem Namen bezeichnet. Das Verbinden der Wunden ist das Fernhalten der Sünden. Das Öl ist der Trost durch die gute Hoffnung aufgrund der Vergebung, die zur Wiedergewinnung des Friedens gewährt ist. Der Wein bedeutet die Ermahnung, mit Begeisterung zu großem Eifer zu handeln. Das Lasttier ist sein Fleisch, in dem er zu uns kommen wollte. Auf das Lasttier heben heißt die Inkarnation Christi glauben. Die Herberge ist die Kirche, wo die Wanderer erquickt werden, wenn sie von ihrer Pilgerfahrt in das ewige Vaterland heimkehren. Am anderen Tag heißt, nach der Auferstehung des Herrn. 2 Dinare, das sind entweder die beiden Liebesgebote, die durch den Heiligen Geist die Apostel empfingen, um den Übrigen die frohe Botschaft zu verkünden, oder die Verheißung des gegenwärtigen oder zukünftigen Lebens. Der Wirt ist also der Apostel. Ich muss gestehen, das ist etwas sperrig geschrieben, aber es ist halt auch schon ein bisschen alt. Aber was unterscheidet jetzt diese Auslegung von geh hin und tu das Gleiche? Was Augustin hier macht, ist, er nimmt jeden einzelnen kleinen Teil der Geschichte und identifiziert sie mit der Heilsgeschichte, also mit der großen Perspektive, was Jesus gemacht hat. Was der große Unterschied ist. Die Auslegung von Augustin lässt uns nicht mit der Bürde zurück, die Welt retten zu müssen. Jesus Christus ist derjenige, der die Wunden verbindet, der Öl auf seine Wunden gießt und ihn wieder gesund macht. Und auch wir Menschen sind nicht diejenigen, die den Kranken in die Herberge bringen müssen, in die Kirche. Auch das macht Jesus. Und wir sind Wirt. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, vor allen Dingen aus der Ecke, wo ich herkomme, das heißt, wer nichts wird, wird Wirt. Nochmal langsam für die Englischsprache, Muttersprache. Wer nichts wird, wird Wirt. Also Kneiper oder so. Und das ist unsere Aufgabe. Jesus bringt die Leute zu uns. Soweit zur Geschichte. Diese Version der Auslegung von Augustin verbindet 3 Sachen. Und jetzt kommt es ein bisschen Latein, aber ich verspreche euch, es tut nicht weh. Und zwar gibt es einen Begriff, der nennt sich Missio Dei, also die Mission Gottes, und meint, dass Gott heutzutage noch unter uns ist, wirkt und handelt und ganz viele Sachen macht und ganz kreativ ist und uns Menschen irgendwie begegnet. Das fasst diese Geschichte mit ein, dass Gott heute noch tut und handelt und wirkt. Und es hat die Erfahrung, dass Gott uns Jahr für Jahr neu versorgt. Weil Jesus hat gesagt, oder der Samariter in der Geschichte, der Jesus repräsentiert, hier sind 2 Denare, ich kümmere dich um ihn, ich habe bezahlt. Und wenn ich wiederkomme, gibt es den Rest für das, was du ausgegeben hast. Und vor allen Dingen, diese Auslegung nimmt diesen unendlichen Druck von uns, Retter der Welt sein zu müssen. Christus ist der Retter der Welt und nicht wir. Wir kümmern uns um die, die er zu uns sendet. Doch jetzt könnten wir hier stehen bleiben und sagen, ja, super, müssen nichts mehr machen, es sei denn, Jesus kommt und macht irgendwas. Oder wir könnten auch sagen, ja, das ist total gut, jeder hat so seine Berufung und seine Gabe. Und wenn da jemand kommt, kann man jetzt sagen, ah, das ist jetzt nicht dran. Das ist so ein schöner christlicher Spruch, der immer mal kommt. Oder, da müssen wir gabenorientiert arbeiten und meine Gabe ist es nicht. Wunderschöne Möglichkeiten, um sich rauszureden. Deswegen, wer eine Bibel hat, ist gleich im Vorteil, weil wir noch ein bisschen Kontext ringsherum entdecken. Wer nicht, ist nicht schlimm, ich erkläre es euch. Und zwar, in welchem Zusammenhang steht die Geschichte? Und gleich wird uns noch ein bisschen deutlich, warum Lukas die Geschichte so erzählt, wie er sie erzählt. Am Anfang von Kapitel 10, wir bleiben im Kapitel 10, gibt es die Aussendung von 42 Jüngern. Jesus sagt, geht, heilt Kranke, treibt Dämonen aus und verkündigt das Reich Gottes. Und sie gehen und kommen mit großem Erfolg wieder. Ein klares Statement gleich am Anfang von Kapitel 10 zu christlicher Fürsorge. Dann geht's weiter. Verse 21 bis 23. Sehr merkwürdiger Einschub. Jesus dankt dafür, dass den Klugen die Wahrheit verborgen ist. Er schreibt, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für klug halten und weise. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Vordergründig kommt hier erstmal ein dickes Fragezeichen. Man fragt sich, was soll das jetzt, bitteschön? Ich dachte, hier geht's um Ethik und Moral und das richtige Verhalten. Oder ist es vielleicht ein dickes Ausrufezeichen? Und Jesus sagt, vorsichtig, die folgenden Textstücke besonders gut und bedacht lesen. Dann kommt den Teil, den wir vorhin gehört haben, das wichtigste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Und der Mann recht wollte sich rechtfertigen und deshalb fragt Jesus, und wer ist mein Nächster? Nee, der Mann fragt, wer ist mein Nächster? Und Jesus antwortet ihm mit dem barmherzigen Samariter. Und jetzt wird's noch mal merkwürdig im Kapitel 10. Plötzlich kommt Maria und Martha. Eine von beiden total aufgeregt und kümmert sich um alles und sehr fürsorglich. Und die andere sitzt einfach nur da und hört Jesus zu. Und manchmal fragt man sich, warum ist die Bibel so unverständlich und so seltsam? Wenn man jede einzelne Geschichte für sich liest oder wenn man sich fragt, wie gehört das irgendwie zusammen? Jetzt kommt hoffentlich die Auflösung. Ich nehme euch mal mit in meine Gedanken. Also fassen wir zusammen. Jesus sendet seine Jünger. Ja, super. Jesus sendet seine Jünger und sagt ihnen, dient den Menschen, heilt sie. Und wir können daraus ziehen, ein dickes Ja zu Diakonie, Caritas und Deutschem Roten Kreuz. Alles von Christen gegründet und heute weltweit unterwegs und gibt von dem, was Jesus uns gegeben hat, ein Stückchen weiter. Und dennoch ist die Wahrheit vor den Klugen verborgen. Das war der nächste Teil. Es reicht also nicht aus, den Bedürftigen zu helfen. Seele und Heil gehören mit dazu. Und jetzt beginnt das Geheimnis des Textes. Die Initialzündung zum barmherzigen Samariter. Es startet nämlich mit, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus knüpft eine Tradition an und sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz unzweideutig zeigt jetzt der barmherzige Samariter, wer ist mein Nächster? Und dann kommt Maria und Martha. Und das, was Kapitel 10 macht, was ich so wunderschön finde, ist, dass es eine Spannung aufbaut. Eine Spannung, die wir nicht nur im Kapitel 10 haben, sondern auch in unserem eigenen Leben. Wir haben auf der einen Seite Jesu Auftrag, dass wir als Christen in dieser Welt sind und der Armut begegnen sollen. Ganz im Sinn vom barmherzigen Samariter. Da ist dein Nächster, geh hin, tu und hilf. Ja, steht nicht in der Bibel, aber kann man sich zudenken. Und die konkrete Situation der Bedürftigen. Es hilft einem Bettler nicht, ihm Geld zu geben. Damit unterstützt man sozusagen das System seiner Abhängigkeit. Man sagt quasi, mit jedem Euro, den man in seinen Hut oder seine Dose legt, ja, du bettelst und ja, das ist ein Weg für dein Leben. Und mit jedem Euro unterstützt man diese Haltung oder die mafiösen Schleuser dahinter. Und er bleibt abhängig. Nicht nur von der Mafia, machen wir nachher, sondern auch noch von dir. Spannung Nummer 1, die wir aushalten müssen. Nummer 2. Jetzt kommen wir nochmal zurück zur Missio Dei, also der Mission Gottes und Gottes Handeln in der Welt. Jesus Christus ist der Retter der Welt, ohne Frage. Und er wird irgendwann kommen und alle Tränen abwischen. Und er löscht den glimmenden Docht nicht aus und wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Sondern er wirkt heute. Wie zum Beispiel bei Khalid. Khalid ist ein Freund von mir, ich habe ihn in England kennengelernt und er ist in Pakistan als Muslim aufgewachsen. Und ich habe ihn gefragt, Khalid, du bist jetzt hier in Oxford, warum? Und er meint, naja, ich habe eine Großtante hier in Oxford gehabt und habe sie einfach besucht. Und habe hier in Oxford zum ersten Mal in meinem Leben Christen kennengelernt und war zum ersten Mal in meinem Gottesdienst. Und habe festgestellt, hier ist irgendwas anders. Und irgendwie hat ihn das so bewegt und so mitgenommen, dass als er zurück nach Pakistan gegangen ist, er sich verändert hatte. Seine Mutter hatte auch gefragt, sag mal, was ist mit dir los? Du bist plötzlich höflich und nett und freundlich. Was ist los mit dir? Du bist sonst ganz anders. Und Khalid meinte, nix, boah, alles wie immer, ist nix passiert. Seinen Freunden hat er erzählt, was er unter den Christen in England kennengelernt hat. Das Dumme war nur, einer seiner besten Freunde war der Sohn des ortsansässigen Imams. Und kurze Zeit später ist auf ihn in der Schule ein Mordanschlag passiert. Man hat ihm ein Messer in den Rücken gestochen. Im Krankenhaus lag er dann im Koma oder irgendwie, naja, er war halt bewusstlos. Und im Traum oder in der Vision oder irgendwie was dazwischen, er konnte mir selber nicht so richtig sagen, was es war, meinte er, ist ihm Jesus begegnet und hat Jesus zu ihm gesagt, Khalid, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes, und ich möchte, dass du lebst. Und nach einer Woche war Khalid aus dem Krankenhaus wieder draußen. Und die Ärzte sind zu ihm ans Bett gekommen und meinten, was ist los mit dir? Du kannst überhaupt gar nicht so schnell gesund sein. Was passiert da? Und er hat sich nicht getraut zu sagen, was er geträumt oder gesehen oder was er auch immer da erlebt hat. Und meinte, nix, alles normal, nix gesehen. Und trotzdem hat es ihn verändert gehabt. Heute ist er in Oxford und wird dort Polizist und geht in eine christliche Gemeinde. Und Gott ist ihm begegnet. Das ist so die Missio Dei. Auf ganz besondere Art und Weise, wie Gott heutzutage wirkt und handelt. Es kann auch ganz normal sein. Einer der Menschen, deren Glauben mich am meisten berührt und am meisten prägt, war unsere Köchin im CVM, also bei meinem letzten Arbeitgeber. Marianne ist ein sehr einfacher und total liebenswürdiger Mensch. Kommt vom katholischen Hinterland in Bayern und lebt ihren Glauben mit einer Treue und einer Einfachheit und einer Demut, was ich unendlich beeindruckend finde. Und wie sie, ohne Ende, und wie sie ihren Glauben Tag für Tag lebt und das Gute, was sie erfährt, weitergibt, das hat mich echt berührt und ist mir ein großes Vorbild gewesen. Es kann ganz besonders sein wie bei Khalid. Und das sind so die Action-Geschichten, wo man sagt, was Gott so alles macht in dieser Welt. Und es kann ganz normal sein wie bei Marianne. Und ich finde, das hat genauso ein verdient, wie diese besonderen Geschichten. Weil treu den Dienst zu tun, ist mindestens genauso ein Wunder, wie wenn ein Muslim zum Glauben kommt. Also, Gott ist aktiv, heute, hier und jetzt. Punkt 1 war, wir sind gesandt.
Ich habe da auch eine Folie eigentlich zu. Klicken wir noch mal eins weiter. Eventuell kommt noch was. Ich mache mal weiter. Nee, da war noch was anderes.
Ich habe sowas geahnt. Ich habe sowas geahnt. Deswegen habe ich was ganz Pädagogisches vorbereitet. Pass mal auf. Ich habe nämlich vorher Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Und da lernt man zu improvisieren. Deswegen habe ich drei Dinge mitgebracht, um zu erinnern. Also, Punkt 1 war, wir sind von Jesus in diese Welt gesandt und haben einen Auftrag. Deswegen habe ich einen kleinen Globus mitgebracht. Den stelle ich mal hier vorne hin. Punkt 2, Gott ist unterwegs und handelt und bewirkt ganz viel in unserem Leben. Deswegen habe ich dieses Bild mitgebracht. Es zeigt so eine Hand von Jesus, nachdem er am Kreuz abgenommen wurde und alles für uns getan hat. So, zwei Punkte haben wir schon. Jetzt kommt Punkt Nummer 3. Maria und Martha am Schluss der Geschichte. Zu Jesu Füßen sitzen und einfach nur zuhören und da sein, ist der dritte Punkt, wo wir aufgerufen sind, das zu leben. Rebe sein am Weinstock, nennt es Johannes in seinem Evangelium. Oder halt im Gebet zuhören, schauen, wozu Jesus ruft, das Herz bei ihm haben. Und da kann auch ein, das ist jetzt nicht dran, die richtige Antwort sein. Aber in Verantwortung und Liebe gesprochen, wenn man sagt, mein Leben strecke ich in all meinen Punkten zu Jesus aus. Das Abendmahl ist für mich einer der Punkte, wo ich sage, das ist da, wo ich zu Jesu Füßen sitze. Deswegen habe ich einen von meinen Abendmahlskelchen mitgebracht und tue den dazu. Und die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist es, diese Spannung von den drei Polen auszuhalten. Wir hören, ja, Jesus beauftragt uns und Gott ist selbst unterwegs. Und wir sollen zu Jesu Füßen sitzen und bei ihm alles bekommen und es uns abholen, was wir brauchen für unseren Glauben. Und so wie Kapitel 10 vom Lukas-Evangelium diese Spannung aufbaut mit diesen seltsamen Geschichten, die auf vordergründig überhaupt nicht zusammenpassen, aber in der Spannung trotzdem unglaublich gut zusammenpassen und in unserem Leben, wo wir verschiedene Aufträge haben und einfach verschiedene Lebenssituationen, wo wir auch nicht rauskommen, da das auszuhalten, hin und her zu wandern und zu gucken, was ist der Punkt, in dem ich jetzt lebe. Problematisch wird's, wenn wir uns auf einer der Sachen konzentrieren. Wenn wir nur den Auftrag von Jesus sehen, dann haben wir schnell die Gefahr, auszubrennen, nur Moral und nur Druck zu haben und zu sagen, ja, Jesus hat uns beauftragt und jetzt müssen wir tun und machen. Und irgendwann fehlt einem die Kraft und es geht überhaupt nicht mehr. Sehen wir nur den Auftrag Jesus, dass er handelt in dieser Welt, könnten wir uns zurücklegen und sagen, ja, jetzt muss ich nichts mehr machen, das Leben ist gechillt. Die Jugendlichen in München haben immer gesagt, chill mal dein Leben. Und ja, es funktioniert auch nicht, weil es dem Wort Gottes und seinem Auftrag an uns nicht gerecht wird. Und haben wir nur Punkt 3, sitzen wir nur zu den Füßen Jesu, dann kommen wir auch nicht weg. Und wir verpassen ganz viele Sachen, die Jesus für uns vorbereitet hat. Unser Christsein wird leer und wirkungslos. Diese Spannung aushalten und darin leben, bringt plötzlich eine völlig neue Dynamik hinein. Wie geht es jetzt ganz praktisch? Ein Problem haben wir immer dann, wenn wir uns auf einen der drei Punkte beschränken, diese innere Spannung auflösen. Oder wenn wir denken, dass Gott nur sowas ist wie eine höhere Kraft oder ein höheres Wesen, dann fehlt irgendwie so die Dynamik. Da ist jemand, der beauftragt uns und ich suche mir jetzt halt gerade aus, das, was mir am liebsten passt und nett zu sein scheint für meinen Lebensstatus. Aber wenn Jesus und Gott eine Person ist, die heute lebt und heute agiert und heute tut und macht, dann verändert sich plötzlich alles. Meinst du kriegst es hin, nochmal die letzte Folie, irgendwie das Dreieck brauche ich. Wenn du es schaffst, ist super, wenn nicht, mache ich es anders. Schade. Dann machen wir es anders. Dann müsst ihr jetzt ein bisschen Kreativität haben. Wir haben hier drei Punkte und wenn ihr die habt, habt ihr ein Dreieck auf dem Boden. Und Gott, ich hatte eigentlich noch einen, ja, wäre über uns. Wenn man quasi all die Sachen mit Gott verbindet, wenn man eine persönliche Beziehung zu ihm hat und merkt, da ist er, das ist das, was mir wichtig ist, danke. Der Kuli, dann hat man eine Pyramide. Und man merkt, alles von dem wird plötzlich mit Leben gefüllt. Wenn Jesus mich anspricht und sagt, Fabian, es ist Zeit, dass du mal zu meinen Füßen sitzt. Und ich gehe, dann kriege ich die Kraft, die ich brauche. Und wenn ich weiß, er ist der, der wirkt, dann nimmt es diesen Druck von mir, diese Welt retten zu müssen. Und gleichzeitig zu wissen, er ist der, der mich beauftragt hat, in diese Welt zu gehen und Dinge auch zu verändern. Und dann merke ich, dass ich eine Dynamik in meinem Leben plötzlich habe, die Dinge verändert. Die ersten Christen hatten ein Problem. Das gab es vorher noch nicht, dass dieses System funktioniert hat. Gute Taten und sowas stecken in vielen philosophischen Systemen drin, aber dass es als funktionierendes System, dass es das gab und etabliert wurde, gab es vorher noch nicht. Deswegen musste man sich ein neues Wort ausdenken.
Aha,
da haben wir jetzt die Folie, die funktioniert. Und zwar ist das Wort Barmherzigkeit. Für uns als Deutsche, wir kennen das. Aber als die Bibel das erste Mal quasi in die neuen Sprachen übersetzt wurde, unter anderem ins Latein, musste man sich ein Wort ausdenken, was dazu passt. Das Wort war Misericordias. Misery kennen die Englischsprachigen unter euch. Cor ist das Herz auf Latein. Und Dias ist eine Substantivierungsendung. Ja. Und im Deutschen haben wir es dann auch wieder übersetzt mit Misery, also schlecht sein, sich schlecht fühlen, bewegt sein innerlich, aber irgendwie auch doch mit so einem positiven Blickwinkel, hat man Barmen genommen. Ist heute nicht mehr so gebräuchlich, damals war es das. Cor, Herz, herzig, und dann substantivieren, Barmherzigkeit. Die ersten Christen mussten sich erst ein Wort ausdenken, damit es funktioniert. Oder weil es funktioniert, mussten sich ein neues Wort ausdenken. Was können wir also machen? Wir sitzen zu den Füßen Jesu und hören von ihm. Im Gottesdienst, beim Abendmahl, da hat jeder andere Dinge, wo er merkt, da bin ich bei Jesus zu Hause. Und wir hören den Auftrag von Jesus, geh, veränder diese Welt. Tu, was dir vor die Füße fällt. Und gleichzeitig wissen wir, Gott ist der, der so den großen Plan hat. Mein Chef, Markus Heide, der Leiter der Hofschule SMD, sagt immer, Fabian, wenn du überlegst, was du machen sollst, liebe Gott und tu, was dir vor die Füße fällt. Das gibt mir eine große Freiheit, viel zu tun. Und das ist eine Verantwortung vor ihm, auch als meinem Arbeitgeber, vor Gott. Und ich bin total dankbar dafür, dass es funktioniert. Dass wir aus dieser Beziehung mit Jesus leben können und alles davon geprägt ist. Unser Lobpreis, unser Tun und auch unsere Perspektive, dass Gott derjenige ist, der am Schluss die Welt retten wird und alle Tränen wieder abwischen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und alles getan hast. Und gleichzeitig heute immer noch in dem Zerbruch und in dem Schmerz, in dem wir leben, immer wieder neu am Wirken bist. Menschen zu dir rufst und uns beauftragst, Dinge zu verändern in dieser Welt. zu dir hin, zum Positiven, zum Guten. Ich bitte dich, klopf du an unsere Herzenstür, immer wieder neu. Wenn wir lau geworden sind, weil wir deinen Auftrag vergessen haben, weil uns die Perspektive fehlt, weil wir denken, dass wir die Welt retten müssen, oder weil wir unserer ganzen Betriebsamkeit zu weit weg von dir gekommen sind und einen Platz in deinem Herzen brauchen. Vater, wir leben in dieser Spannung, bis du wiederkommst. Und wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen und unsere Sinne erhältst. In Jesus Christus. Amen.